Ja, lieber Vater, wir möchten dich bitten, dass durch deinen Heiligen Geist du hier anwesend bist, dass du mit uns sprichst, dass du uns befähigst, dein Wort aufzunehmen und in die Tat umzusetzen. Und wir bitten dich, dass es unsere Erfahrung ist, dass dein Wort wirklich ein Licht für unser Leben ist. Wir bitten in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. So, der Predigttext heute ist ein ziemlich langer Abschnitt. 2. Mose. Wir werden das ganz lesen im Laufe der Predigt. Das ist Kapitel 5, Seite 45 und bis Kapitel 6, Vers 13. Und die Predigt wird daher ein bisschen anders strukturiert als üblich. Zunächst werde ich Kapitel 5 vorlesen mit einigen Anmerkungen unterwegs. Das ist im Grunde die Geschichte, was passiert. Das müssen wir so im Kopf halten. Dann hören wir die Lesung, und das ist Kapitel 6, 1 bis 13. Und über diesen Abschnitt werde ich dann im Grunde predigen. Aber vorerst möchte ich einen Gedanke in den Raum werfen. Dies ist jetzt die 6. Predigt, glaube ich, in dieser Serie über 2. Mose. Es handelt sich, für die noch nicht dabei waren, es handelt sich um die Situation der Hebräer. So hießen die Juden, die Söhne Israels damals, in Ägypten, wo sie sich in Sklaverei befinden. Es geht um das, was Gott tut, um sie davon zu befreien. Und bei jeder Predigt bisher hätte man dieselbe Frage stellen. Handelt es sich hier um Geschichten oder um Geschichte? Damit meine ich, sind diese oft erstaunlichen Ereignisse eigentlich passiert? Ist das Geschichte? Oder geht es hier um erfundene Geschichten? Man könnte es so sehen, und das tun welche, wichtig ist nicht, was passiert, sondern was hier über Gott geoffenbart wird. Wir lernen zum Beispiel, dass Gott ein Gott ist, der sein Volk gern befreit. Und manche würden behaupten, das wissen wir, das lernen wir, egal was eigentlich passiert, dadurch, dass Gott das sagt. Also die Tatsache, dass Gott sein Volk gern befreit, gilt, ob die aufgeführten Ereignisse passiert sind oder nicht. Es könnte sein, dass sie als Bilder gemeint sind, die uns helfen, Gott zu verstehen. Und das ist nicht unbedingt so absurd, wenn man an die Lehre Jesu denkt oder an die Art und Weise, wie Jesus gelehrt hat, denkt. Er hat oft Gleichnisse benutzt, um seine geistliche Lehre, seine geistlichen Punkte zu verdeutlichen. Könnte es nicht sein, also, dass wir auch hier mit Gleichnisse und nicht Ereignisse zu tun haben? Geschichten, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, aber nicht Geschichte historischer Tatsachen sind. Dazu will ich zunächst nichts weiteres sagen. Behaltet es aber im Hinterkopf, indem wir die Geschichte oder diese Geschichten zuhören. Zum Erinnern, Mose ist gerade auf dem Weg aus seinem Exil, 40 Jahre in Exil in Midian, auf dem Weg nach Ägypten zurück. Gott ist die Maschinen und hat ihn berufen, sein Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Er traut sich aber nicht, er hält sich für nicht ausreichend redegewandt. Und so wird sein Bruder Aaron beauftragt, sozusagen Pressesprecher für Mose zu sein. Er wird derjenige, der das Wort weitergibt. Das werden wir sehen in den nächsten Kapiteln. Und am Ende von Kapitel 4 passiert dies zum ersten Mal. 4, 7 bis 31. Sorry, 27 bis 31. Und das habe ich hier fotokopiert, damit das ein bisschen größer ist für meine Augen. Und der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündete Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels, der Söhne Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk, und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Also ist ein sehr gelungener Auftakt für diese neue Teamarbeit zwischen Mose und seinem älteren Bruder Aaron. Und in Kapitel 5 haben wir fast ausschließlich mit Reden zu tun. Am meisten sind das hier Dialoge. Und ich habe es also nach diesem Dialogen ausgegliedert, damit ihr am leichtesten folgen könnt, was hier passiert. Und im Grunde werde ich das Ganze lesen. Dialog 1 ist zwischen den Brüdern, Mose und Aaron und dem Pharao. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao, wenn ihr das nicht wisst, Pharao ist der König von Ägypten, wird selbst als Gott betrachtet. So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tage reisen, weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten. Und weiter sprach der Pharao, siehe, es ist schon zu viel Volk im Land, und ihr wollt sie noch von ihrem Lasten ausruhen und feiern lassen? Also, nicht so gelungen. Man könnte sagen, Mose holt sich eine blutige Nase, er ist völlig erfolglos. Dann gibt's ein Vers von Handlung, nicht von Sprechen. Der Pharao gab an demselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach. Übrigens, es geht hier wahrscheinlich um 2 Gruppen. Die Treibern des Volkes sind die, also im Alten übersetzen, die Fürchten, die Ägypter, die verantwortlich waren für diese Sklaven, die Aufsehen waren die Hebräer, die für ihre Mithebräer verantwortlich waren. Und das wird klar in Kapitel 14, aber wir kommen dazu. Ich lese zunächst ab 7. Ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen, wie gestern und vorgestern. Das macht die Ziegeln fester, beständiger. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Und ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegen auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und dann von nichts nachlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen, wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, so dass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Da gingen die Treiber des Volkes und seine Aufseher hinaus, redeten mit dem Volk und sprachen, so spricht der Pharao, ich gebe euch kein Stroh mehr, geht ihr selbst hin, holt euch Stroh, wo ihr es findet, aber von eurem Tagewerk wird euch nichts erlassen. Er ist also noch weniger als erfolglos. Die Bedingungen haben sich inzwischen verschlechtert, nur dadurch, dass Mose etwas unternommen hat. Vers 12, nochmal Handlung, da zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Stoppeln zu sammeln, damit sie gehacktes Stroh hätten. Und dann kommt Dialog 3. Die Treiber trieben sie an und sprachen, erfüllt euer bestimmtes Tagewerk, wie zuvor, als ihr noch Stroh hattet. Und die Aufseher der Kinder Israels, welche die Treiber des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen. Und es wurde zu ihnen gesagt, warum habt ihr weder heute noch gestern euer Maß an Ziegen erfüllt wie zuvor? Die Aufseher jetzt, die hebräische Aufseher scheinbar, gehen zu Pharao. Und das ist der vierte Dialog. Da gingen die Aufseher der Kinder Israels hinein und schrien zu dem Pharao und sprachen, warum behandelst du deine Knechte so? Man gibt deinen Knechten kein Stroh und spricht zu uns, mach die Ziegel. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen. Dein Volk versündigt sich. Er aber sprach, ihr seid faul. Faul seid ihr. Darum sprecht ihr, wir wollen hingehen und dem Herrn Opfer darbringen. So geht nun hin, arbeitet. Stroh soll man euch nicht geben. Aber die bestimmte Anzahl Ziegen sollt ihr liefern. Sie erkennen, dass sie im tiefen Schwierigkeiten stecken. Da sahen die Aufseher der Kinder Israel, dass es mit ihnen schlimm stand, weil man sagte, ihr sollt nichts nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und so kommt zum fünften Dialog zwischen den Aufsehern und den zwei Brüdern, die wahrscheinlich außerhalb lauern und warten und hoffen, dass Pharao etwas nachgelassen hat. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht hat vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Hand in das Schwert gegeben habt, um uns zu töten. Also es kommt zu Anschuldigungen, was bestimmt für Mose sehr schwer war, diese Nachricht und diese Worte zu hören. Und seine Reaktion ist daher verständlich und eigentlich ist seine Reaktion richtig. Er wendet sich zum Herrn. Sorry, es ist noch ein Dialog, Dialog 6. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt. Und du hast dein Volk gar nicht errettet. Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie ziehen lassen. Und durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie aus seinem Land treiben. Mose stellt also berechtigte Fragen. Warum lässt du das zu? Warum hast du mich hierher geschickt? Und der Herr gibt ihm bis jetzt soweit keine Antwort auf diese Frage. Wenn wir also jetzt eine Zwischenbilanz ziehen, wie würden wir dies alles bewerten? Auf der einen Seite muss man schon sagen, dass es Mose an Genauigkeit gemangelt hat. Er scheint nicht genau zugehört zu haben. Gott hatte gesagt, 3,19, aber ich weiß, also das war die Anweisungen vorher, ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Sollte die Antwort von Pharao also wirklich eine so große Überraschung sein, wenn sie genau zugehört hätten? Und es scheint, seinen Auftrag nicht genau ausgeführt zu haben. Der Auftrag war 3,18, sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen, zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lasst uns nun 3 Tage reisen, weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Das ist relativ höflich und respektvoll, auch wenn er erwartet, dass sie er nicht positiv antworten wird. Und die erwartete Reihenfolge ist noch Druck und dann Vers 20, ich werde meine Hand ausstrecken, in Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seine Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Also die Reihenfolge soll sein, man fängt höflich und respektvoll an und erst nachdem er das abgelehnt hat, fängt man an, sich etwas schroffer auszudrücken und ihn unter Druck zu setzen. Das hatten wir schon in 4,21 bis, hatten wir das schon, oder? Nee, das hatten wir noch nicht. 4,21, das war letzte Woche. Der Herr sprach zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Was ich damit sagen will, ist, Mose hat nicht die Worte benutzt, die Gott ihm gegeben hat. Er hat sich am Anfang schroffer ausgedrückt als gemeint. Er hat auch nicht die Ältesten mitgenommen, wie Gott gesagt hatte. Es ist schwer zu wissen, wie schwer wir diese Mängel bewerten sollen. Im Text wird nicht darauf hingewiesen. Mose wird nirgendwo explizit dafür gerügt. Aber wenn man das genau liest, es gibt diese Mängel. Auf jeden Fall ist die Situation nun so. Der erste Anlauf ist gescheitert. Und nachdem Jahwe seine Vorhersage wiederholt und bekräftigt hat, steht seine Glaubwürdigkeit jetzt auf dem Spiel. Er sagt, ich werde ihm zwingen, es zu tun. Ich meine, die Hebräer hätten denken können, er kann gut reden, dieser Jahwe. Aber wird er irgendwann handeln? Was nützen die Worte, wenn sie nur Worte bleiben? Auf Englisch würden wir das ausdrücken, he talks the talk, but he doesn't walk the walk. Aber noch nicht, zumindest. Und wenn Vers 1 Mose auf Besseres eingestimmt hat, wird er schnell enttäuscht. Gottes Antwort auf einen zutiefst entmutigten Mose ist nicht, seinen Worten sofort Taten folgen zu lassen. Er handelt nicht. Im nächsten Abschnitt geht es weiter mit Worten statt Taten. Und jetzt hören wir die Lesung.
Ja, das ist also im Kapitel 6 ab Vers 1 nochmal. Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will, denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und Mose sagte dies den Kindern Israels. Sie aber hörten nicht auf ihn, vom Missmut und harter Arbeit. Da redete der Herr mit Mose und sprach, geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. So redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollten.
Wer nach der faszinierenden Predigt letzte Woche wissen will, was unbeschnittene Lippen sind, wird leider enttäuscht. Ich werde nicht auf diese Frage eingehen. Ich werde eher auf die Frage eingehen, was tut der Herr hier, um Mose neuen Mut zu geben? Man könnte sagen, tun tut er nicht. Er spricht nur weitere Worte. Und was für eine Wirkung üben diese Worte aus? Auf das Volk üben sie Missmut oder bringen sie Missmut hervor oder Kleinmut, was auch nicht unverständlich ist. Und auf Mose ist das Ergebnis, dass er noch widerwilliger ist. Er ist mehr abgeneigt, die Rolle auszuüben, die Gott ihm auferlegt hat. Das war die Wirkung, die tatsächliche Wirkung. Aber was war die beabsichtigte Wirkung Gottes hier? Was wollte Gott mit dieser Rede erreichen? Ich spreche von Gott und damit ist eigentlich der springende Punkt erwähnt. Es geht hier vorwiegend um seinen Namen und was das bedeutet. Diesen Namen Jahwe, überall wo ihr Herr sieht, großgeschrieben, ist das der hebräische Name Gottes Jahwe. Und ich werde das jetzt so benutzen, damit das klar wird. Das sieht man an der Struktur der Rede. Es ist wie ein Klammer und kommt in der Mitte. Am Anfang der Rede, Vers 2, ich bin Jahwe. Und am Ende, Vers 8, heißt es hier, ich der Herr, aber das könnte man auch übersetzen, ich bin Jahwe. Und da in der Mitte, Vers 6, was wir mittendrin vergessen haben, das darum sagt den Kindern Israels, ich bin Jahwe. Das ist eine Hauptaussage hier. An sich ist das nichts Neues. Unter diesem Namen ist er schon bekannt. Es scheint, dass der Name schon ein Begriff war für Pharao. Aber Pharao legt seinen Finger auf den wunden Punkt in 4 Vers 2. Wer ist der Herr, dass ich seine Stimme hören sollte? Wer ist Jahwe, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Ich kenne Jahwe nicht. Den Namen schon, aber den Inhalt nicht, die Person, die dahinter steht sozusagen. Und Mose und Aaron können diese Frage nicht beantworten, weil auch sie Jahwe nicht richtig kennen. Sie kennen seinen Namen, aber sie wissen wenig mehr über ihn. Es gibt sozusagen keinen Inhalt hinter diesen Namen. Und daran sind sie nicht selbst schuld. Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen. Jahwe selbst ist schuld, und das gibt er in Vers 3 zu. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob, vor hunderte von Jahren erschienen, als Gott der Allmächtige, das ist El Shaddai. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Man könnte meinen, deswegen kannten sie diesen Namen nicht, aber es scheint von 1. Buch Mose, sie kennen schon den Namen, aber nicht den Inhalt. Das ist noch nicht geoffenbart. Was bedeutet es? Was für ein Gott ist er? Wer ist dieser Jahwe? Das soll Mose jetzt langsam lernen. Aus der Vergangenheit wissen sie etwas schon. Vers 4. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Man könnte so zusammenfassen: von der Vergangenheit wissen Sie schon, Jahwe ist einer, der Verheißungen macht und damit einen Bund schließt. Einen festen Bund, so wie Ehe oder sowas. Jetzt in der Gegenwart sind Sie dabei, etwas halb neu zu lernen. Etwas, was Sie vielleicht bisher geahnt haben, aber noch nicht ausdrücklich gehört haben. Vers 5. Jetzt, ich habe euch auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen. Und ich habe an meinen Bund gedacht. Ich habe es nicht vergessen. Das könnte man so zusammenfassen. Jahwe ist einer, dem Trübsal nicht kalt lässt und der sich treu erwiesen wird. Er hat das Seufzen gehört. Es stört ihn. Und er wird sich als treu erwiesen. Ich habe an meinen Bund gedacht. Es ist ihm nicht egal, in welcher Situation sein Volk sich befindet, auch wenn er noch nicht gehandelt hat. Beziehungsweise, er hat erst gerade angefangen zu handeln. Man könnte sagen, mit der Berufung von Mose hat er schon angefangen zu handeln. Und das Wichtigste jetzt, sozusagen das Neues. Was werden Sie in der Zukunft über Jahwe lernen? Und die nächsten 3 Versen habe ich in 2 Stichpunkte zusammengefasst, wie ihr da seht. Erstmals Befreiung. Er wird sie herausführen. Er wird sie erretten. Er wird sie erlösen. Alles da in Vers 6. Durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und davon werden wir in den nächsten Wochen lesen. Und er ist ein Gott der Beziehung. Sie werden nicht nur lernen, wie er ist und was er tut. Sie werden ihn richtig kennenlernen. Vers 7. Ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und im Vers 8 hören wir, dass sie nicht nur herausführt, sondern auch ans Ziel bringt in Kanaan. Jahwe ist einer, der befreit, und er ist einer, der liebt, der gerne in Beziehung mit seinem Volk tritt. Darüber lesen wir im Rest des Buches von diesem Prozess der Befreiung, des Auszugs aus Ägypten und des Ankommens ins verheißene Land. Aber das ist noch in ein anderes Buch. Es ist ein Prozess, wobei die Beziehung zwischen Jahwe und seinem Volk immer tiefer und fester wird. Und wie wird dies geschehen? Wie werden sie ihn kennenlernen? Es wird nicht nur durch diese Worte geschehen, sondern auch durch die Taten. Schritt für Schritt werden sie sehen und erleben, dass Jahwe diese Worte in 7 bis 8 in die Realität umsetzt. Die Verheißungen werden eins nach dem anderen erfüllt in der Praxis. Für uns ist dies schön und ermutigend zu lesen. Aber wir sind in einer anderen Situation als Mose. Wir wissen, wie das weitergeht. Wir wissen, dass Jahwe sich als treu und zuverlässig erweist hat. Nicht nur durch das Lesen dieses Buches, sondern auch durch das Lesen der ganzen Bibel. Denn noch ausführlicher hat Jahwe sich in Jesus Christus geoffenbart. Und man könnte das ganze Leben und Dienst Jesu mit diesen zwei Worten zusammenfassen. Er befreit uns aus der Sklaverei der Sünde und er lädt uns ein, in Beziehung mit ihm zu leben. Aber zurück zu Mose. Für ihn in seiner aktuellen Situation gab es einen Haken. Die Taten, die ihm helfen werden, überzeugt von Gott zu sein, diese Taten liegen in der Zukunft. Auf die Erfüllung von Versen 6 bis 8 müssen Mose und das Volk warten. Sie sind in einen Prozess gekommen, der lange dauert, ein Prozess des Kennenlernens. Und dafür müssen sie zunächst Geduld haben und Vertrauen aufbauen und ausüben und anschauen, was Gott tut. Jahwe ist also ein Gott, der sich durch seine Taten wie auch durch seine Worte offenbart. Ein Gott, der in dieser Welt aktiv ist. Wir auch lernen ihn nicht nur durch seine Worte, sondern auch durch seine Taten kennen. Mose hatte diese Frage gestellt: Warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Und dieses Warum bleibt unbeantwortet. Aber Jahwes Absicht wird immer klarer. Er will, dass Mose ihn kennenlernt. Mose und das ganze Volk ihn kennenlernt. Und vielleicht ist das aber die Antwort auf seine Frage. Er handelt oder eben er handelt nicht, damit Mose tiefer in diesen Prozess des Kennenlernens und des Vertrauenlernens kommt. Wenn er sofort alles tut, dann wird Mose nicht gelernt haben, nicht durch diesen Prozess des Kennenlernens gegangen sein. Mose muss es lernen, Geduld zu üben, abzuwarten, zuzuschauen, indem Gott sich offenbart. Nun, wir haben es in der Hinsicht etwas leichter. Wir wissen mehr von Jahwe, der Gott des Alten Testaments sozusagen, und wir wissen, was Jesus Christus von Gott geoffenbart hat. Aber in unserer eigenen Erfahrung ist es immerhin ein Lernprozess, so wie bei Mose. Wir lernen Gott nicht sofort voll kennen. Das ist ein Prozess des Kennenlernens, des Zuhörens, des Zuschauens, des Merkens, was er in unserem Leben tut, des Drandenkens, was er schon in Jesus Christus getan hat. Und ich habe so ganz am Ende hier dieses so Gedanke, so ein Zyklus oder sowas. Glauben führt zu Prüfungen. Das wirst du merken, wenn du nach einer Weile schon Christ gewesen bist. Wenn du angefangen hast, an Gott zu glauben, ist das nicht das Ende deiner Probleme, sondern gewissermaßen der Anfang. Es kommt dann Prüfungen, damit der Glauben wächst, damit das Kennenlernen weitergeben kann. So wie uns, wie bei Mose. Und wiederum, geprüft werden stärkt den Glauben. Wir sollen diesen Prüfungen nicht auf den Weg gehen. Es ist oft durch Versagen, dass wir lernen, wie auch hier Mose lernen musste. Und wie ist es also mit der Frage, mit der ich angefangen habe? Geschichten oder Geschichte? Macht es was aus? Oder ist es egal, ob diese Ereignisse stattgefunden haben? Ich denke schon, dass es wichtig ist. Sonst ist die ganze Logik hier verkehrt. Es ist sonst widersprüchlich. Gott meint, du wirst sehen, wer ich bin, dadurch, dass ich einiges für euch tue. Wenn Gott das nicht tut, wenn keine Taten folgen, dann sind die Worte leere Luftnummer. Da habe ich an diese Worte von Paulus gedacht. Es gibt so eine ähnliche Theorie im Neuen Testament, wie manche sagen, Auszug aus Ägypten ist nicht passiert, ist nicht wichtig. Wichtig ist die Worte, die Gott da gesprochen hat. Da sagen manche über die Auferstehung im Neuen Testament, nicht wichtig, ob es eigentlich passiert ist. Schön ist nur, wichtig ist nur die Gedanken, die Worte, die dazukommen. Und Paulus dazu. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Lasst uns nicht bedauernswert sein, lasst uns glauben, dass Gott nicht nur gesprochen hat, sondern gehandelt hat und dass Gott heute noch ein Gott ist, der spricht und der handelt. Und vertrauen wir ihm, dass sein Handeln einen Sinn und einen Zweck hat, auch wenn das manchmal schwierig ist und wir durch tiefe und schwierige Erlebnisse lernen müssen. Darauf ist hingewiesen in unserem nächsten Lied. Dir gehört mein Lob. Ich habe die Worte nicht her, aber im Grunde geht es darum, wenn es uns gut geht, werden wir Gott loben, sollen wir Gott loben. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir in schwierigen Zeiten kommen, sollen wir Gott auch loben. Denn Gott führt uns durch das Leben, damit wir ihn Schritt für Schritt kennenlernen.